Das Ikonenmuseum Recklinghausen ist eines der bedeutendsten Museen für Ikonografie. Die aktuelle Ausstellung Icons in Between, die widmet sich ostkirchlichen Kunstwerken, die einen kulturellen Austausch zwischen Ost und West zeigen. Die Exponate, die stammen aus den Grenzregionen der ostkirchlichen Welt zwischen den großen Imperien der Habsburger, dem russischen Zarenreich und dem Osmanischen Reich. Kuratiert wurde Icons in Between von Dr. Lilia Bereshnaya. Sie ist Osteuropa-Historikerin und Mitarbeiterin des Projekts Ortpol der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien und nun mit Domradio per Zoom verbunden. Ich grüße Sie, Frau Dr. Bereshnaya.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Könnten Sie uns zunächst einmal einen kurzen Überblick über die aktuelle Ausstellung geben, die in Recklinghausen jetzt im Ikonenmuseum läuft und auch das zentrale Thema vielleicht mal nennen?
Ja, zentrale Thema und die Ausstellung, so Titel selbst, kommt von meiner langjährigen Forschung im Bereich von Grenzstudien, aber auch visuelle Kulturen im osteuropäischen Raum. Und das ist zusammenzubringen, war eine Herausforderung und dass es diese Projekte, ihr Stand davon ist, auch in Form von Ausstellungen zu präsentieren, war Hauptziel von Ganzen. Ja. Dabei handelt es sich um 39 Exponaten aus verschiedenen Ländern, die exemplarisch stehen von diesen Grenzgebieten zwischen, wie Sie gesagt haben, zwischen Habsburgischen, Ostottomanischen, Osmanischen Reich und Russischen Reich im langen Zeitraum zwischen Ende des 15. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.
Oh, das ist eine große Zeitspanne.
Und das ist große Zeitspanne. Wir haben das exemplarisch gemacht tatsächlich und haben so Auswahl von Ländern getroffen. Das heißt, es handelt sich um diese Grenzregion und um Länder, die heutzutage zu Belarus, zu der Ukraine, zu westlichen Balkanländern, zu Rumänien und zu Griechenland gehören. Mhm. Wir sprechen über sogenannte Interkonfessionalität, das heißt Austausch auf visueller Ebene, ikonografischer Ebene, Austausch von verschiedenen Ritualen dargestellt auf Ikonen, von fremden Kulturen aufgenommen. Und wir sprechen auch über Transkonfessionalität, das heißt gemeinsame Verehrung von verschiedenen, zum Beispiel wundertätige Ikonen von Gottesmutter oder verschiedene Heilige, die in der katholischen Tradition zum Beispiel, aber genauso in ostkirchliche, orthodoxe, griechisch-katholische präsentiert sind. Das ist so grob gesagt Hauptidee dahinter. Mhm. Aber stellen Sie mir weitere Fragen.
Ja, natürlich. Ich habe noch einige. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, Sie sind die Kuratorin dieser Veranstaltung und haben womöglich hunderte Exponate, die Sie sich dann alle im Vorfeld anschauen. Wie treffen Sie da die richtigen Auswahlen? Sie haben jetzt nur in Anführungsstrichen 39 Exponate in der Ausstellung.
Ja, es ist natürlich so ein Kraftakt im Sinne von Management, was natürlich auch so ganz banal mit finanziellen Mitteln zu bewältigen, so ziemlich begrenzten finanziellen Mitteln zu bewältigen ist. Aber auch so Hauptkriterium war sozusagen zeigen exemplarisch, was wichtig, dass jede Ikone diese Geschichte erzählt von Interkonfessionalität, das heißt so diese Vereinnahmung und Adaptation von verschiedenen Mustern, theologisch genauso wie ikonografisch und gemeinsame Verehrung. Für mich war wichtig zu zeigen, solche Ikonen, die zum Beispiel in vielen katholischen Kirchen bis heutzutage zu sehen sind, wie Gottesmutter der Passionen zum Beispiel, die praktisch, wie gesagt, auch im NRW-Gebiet, in Bayern und woanders, in Österreich, wo ich jetzt sitze, wenn sie reinkommen, da sehen sie das. Und wir erzählen die Geschichte von diesem Transfer. Das war Hauptkriterium. Nicht nur Geld und Möglichkeiten, Zeitbegrenzung, aber auch diese exemplarisch, was prominent ist, was sofort in die Augen fällt.
Sie hatten eingangs von besonderen Herausforderungen gesprochen. Welche Herausforderungen meinen Sie, als Sie anfangs gesagt haben, das war eine Herausforderung, diese Ausstellung?
Außer technische Sachen, ne? So, es ist eine Herausforderung, erstmal diesen Auswahl zu treffen. Zweite Herausforderung war, dass wir in Ausstellung nicht nur Ikonen aus Recklinghausen Ikonenmuseum haben, sondern die Hälfte sind aus Privatsammlern. Sammlung, Kollektionen, da, Privatsammlung. Und eins davon zum Beispiel kommt aus dem Diözesanmuseum in Würzburg. Andere ist Ikonenmuseum Kampen in den Niederlanden. Drei Ikonen haben wir davon. Und eine, was ist, ich bin sehr stolz drauf, kommt aus Privatsammlung von Gunnar Severs Kollektion in Estland, aus Tallinn.
Oh,
Ne?
okay.
Zum ersten Mal ausgestellt. Und diese Leute, diese Privatsammler, so zu bezeugen, erstmal, dass sie Vertrauen haben, dass sie nach Deutschland ihre Schätze sozusagen liefern, einerseits. Die zweite Herausforderung war, so Expertenteam zusammenzubringen. Wir haben einen wunderschönen Katalog zusammengestellt, und zwar auf englische Sprache, damit es international auch aufgenommen wird und wird später, jetzt noch nicht, wird später auch so ins Netz gestellt, auch als Open Access, das heißt frei zugänglich für alle, die gucken wollen. Diese grenzübergreifende Ikonografie von ostkirchlichen Kunst, das war wichtig. Und dieses Team kommt aus 7 Leuten. Aus allen Herren Ländern, die dazu gebracht haben, dass es diesem Projekt zustande kam.
Sie decken ja jetzt wirklich eine große Zeitspanne ab mit den Ikonen, die Sie dort ausstellen. Was gibt es, wenn Sie so an zwei, drei Dingen es festmachen müssen? Was sind denn die gravierendsten Unterschiede zwischen der ältesten Ikone und der jüngsten Ikone, die Sie in Ihrer Ausstellung haben?
Wenn wir nur die erste und die letzte chronologisch sehen, das ist natürlich nicht nur chronologische Unterschiede, was wir sehen. Die älteste kommen aus Kreta-Gebiet. Kreta-Gebiet, das ist so eine Insel, ne, so zu Griechenland gehört, die so ein wunderbaren Beispiel, und wir haben mehrere kretische, fantastisch schöne Ikonen, die auf diese venezianische Einflüsse hindeuten, weil kretische Ikonenmaler nach dem Zerfall von Konstantinopel, heutzutage Istanbul, im 15. Jahrhundert müssen nach Kreta fliehen. Und Kreta war seit dem 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, war unter venezianischen Herrschaft. Und die haben diese wunderbare Fähigkeit, beide für katholische Auftraggeber, genauso wie orthodoxe Auftraggeber, religiöse Bilder und Ikonen gemalt, sogenannte Maniera Greca, Maniera Latina. Manchmal kam es zu Vermischungen. Und wir sehen diese Vermischungen und diese Ikonen. Aber wir sehen auch das, was ich erwähnt habe, gemeinsame Verehrung von christlichen Heiligen, die auf diesen christlichen Universalismus deuten. Wir sehen eine wunderbare Pietà, die sehr ähnlich an katholischen Bildern von Pietà sich erinnert. Andererseits, wir haben so kritische Malerei, Ikonenmalerei, zum Beispiel eine Ikone von Antonius von Padua, der eigentlich Franziskaner ist. Wir sehen, dass so katholische Mönch-Franziskaner auf orthodoxe Ikone dargestellt ist und wurde verehrt als Heilige. Ne? Es gab kein Problem. Das ist so diese so jüngste Reife, sozusagen, jüngste Ebene. Und die letzte chronologisch, was wir sehen hier in der Ausstellung, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist eine Ikone, Hinterglasikone, so Glasikone aus Siebenbürgen, aus dem Dorf Latz. Anfang des 20. Jahrhunderts ist von so einer Kopie, so abgemaltes Bild von Leonardo, letztes Abendmahl. Und das ist natürlich ein fantastisches Beispiel, wie westliche religiöse Bilder, ja, aus dem 16. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert wurden aufgenommen in die ostkirchliche Ikonografie. Man zeigt, dass es Adaptation zu Ikonenmuster gibt, auch auf diese Glasikonen. Erstmal wurden sie umgedreht, so senkrecht gemacht, weil das ist Technik so, verlangt man sowas. Zweitens wurden so heilige Schein gemacht, was bei Leonardo nicht da ist. Und
Definitiv,
das
ja.
ist dieser heilige Schein, weil bei Jesus ist. Dann gibt es kyrillische Inschriften bei allen Aposteln und bei Jesus. Dann Fenster sind weg.
Wie reagieren denn Besucher auf die Ausstellung? Also gerade jetzt bei dem letzten Abendmahl, da stelle ich mir schon vor, dass da der ein oder andere staunend vorgestanden hat, weil man
Ja,
ja dieses klassische Bild natürlich kennt.
Ja, genau. Das ist so ein Paradebeispiel natürlich und eine, so eine Schätze. Wir hatten bei der Eröffnung zum Beispiel 120 Besucher, Museumzeltbesucher, und wir hatten so circa 120, und es gab einen Wow-Effekt, eindeutig.
Das
Ne?
habe ich mir gedacht.
Genau. Weil letzten Abendmahl, das ist erkennbar, das ist ikonisch auch. Ne? Deswegen wollte ich unbedingt, dass es aus Würzburg diese Ikone kommt. So, es lohnt sich zu gucken, weil, wie gesagt, es ist kleine Ausstellung, feine Ausstellung, aber jede Ikone erzählt diese Geschichte. Und wenn man kommt und sieht sofort, erkennt diese Bilder einerseits, andererseits gewinnt was Neues, finde ich.
Und anschauen können wir uns jetzt jede Menge Ikonen in der aktuell im Ikonenmuseum Recklinghausen laufenden Ausstellung Icons in Between. Ostkirchliche Kunstwerke werden dort gezeigt. Die zeigen einen kulturellen Austausch zwischen Ost und West. Und wir haben gesprochen mit Dr. Lilia Bereschnaja über die von ihr kuratierte Ausstellung. Recht herzlichen Dank und liebe Grüße in die österreichische Hauptstadt Wien. Dankeschön.